weil Soldaten von Ägypten um 300 nach Christus nicht wollten Christen bekämpfen, haben sie an der engsten Stelle am Eingang ins Wallis ihr Leben verloren. Ein Kloster soll die vielen Märtyrer gedenken. Weil so viel Blut geflossen ist, wird hier im Chorgestühl in Rot gebettet. Und das ganz im Geist vom Ordensvater, der sagt, lebt all zusammen wie ein Herz und eine Seele auf dem Weg zu Gott. Wie die Augustiner Chorherren in der Abtei in Saint-Maurice heute immer noch wirken, wo übrigens das älteste Kloster vom Obigland ist, werden wir heute vor Ort im Unterwallis erfahren. Und so möchte ich, Andrea Marti, Sie all herzlich willkommen heißen. Unter einer gewaltigen Felswand, wo Mauritius Kirchen ist und die Augustiner Chorherren wohnen, kann ich dürfen im morgendlichen Chorgebet teilhaben. Der Abt Josef Rotwein, der nur ein Jahr im Amt ist, hat nicht Angst vor dieser Felswand. Er sagt nämlich, wir beten ja in den Psalmen, der Herr ist mein Fels. Und so hat mich der 94. Abt, der Josef Rotwein, mit französischem Charme, der seit 1960 im Kloster ist, empfangen. Die persönliche Sekretärin vom Abt Josef, die mich bei ihm angemeldet hat, meint,
une grande importance personnelle. L'abbé Joseph, je l'ai connu.
Dass er eine ganz wichtige Persönlichkeit ist. Sie kennt ihn, seit sie dreijährig ist. Jetzt bin ich beim Abt Josef Rotwein und ich freue mich auf das Interview. Abt Josef, können Sie uns etwas über die Entstehung, die Geschichte der Chorherren erzählen?
Hier in Saint-Maurice haben wir eine sehr lange Geschichte von der Zeit der Römer. Der ganze Anfang des Klosters waren wir noch nicht Chorherren, aber es ist ein wenig später gekommen zur Zeit von Karl dem Großen. Weil Mauritius wurde hier ungefähr das Jahr 300 martyrisiert. Wir sind am Ende des Dritten Jahrhunderts, das Römische Reich war so groß geworden und die Kaiser brauchten immer mehr Soldaten, um diese neue Gegende zu überwachen. Und Maximilian, der war Offizier der römischen Armee, sah in Ägypten, mit dieser Legion kommt über das Mittelmeer, durch den Piemont Italiano, über den großen Benat. Und wenn sie hier kamen, bekamen sie den Befehl, die Christen hier zu verfolgen. Und Mauritius war ein Christ, seine Soldaten auch, und sie haben sich verweigert, andere Christen zu verfolgen. Das Jahr 300 ungefähr. 380, der erste Bischof von Wallis, Theodorus, hat die Gemeinde der Soldaten dort genommen und hier, wo schon ein Friedhof der Zeit der Römer war, Beerdigung für die Soldaten gefunden. Und macht er schon eine erste Kirche. Also die erste Kirche wurde hier um das Jahr 380 gegründet. Später, wenn das Römische Reich gefallen ist, hier sind die Burgunder gekommen. Und ein König der Burgunder, Sigismund, wird Christ sein, seine Bekehrung. Im Ehren seiner Bekehrung begründet er die Abtei um das Jahr 515. Und von dieser Zeit, Anfang des 16. Jahrhunderts, sind wir am Anfang Brüder und dann nachher Priester. Am Anfang hatten sie nicht genau Regeln, aber wahrscheinlich Cassian kam vom Ostland mit einer Regel. Er ist in Südfrankreich gekommen und nachher sind sie nach Lyon gekommen und hier hatte man einige Kloster, zum Beispiel Romain Mochi im Waadt. Und diese Mönche hatten die Regel der Alpen. Diese Mönche von Romain Mochi, Lyon, sind hier gekommen, um unser Kloster zu begründen um 1415. Bis zu St. Karl dem Großen waren wir Mönche mit der Regel der Alpen. Die Väter, da müssen sie wählen zwischen Ordo Monasticus, einfache Mönche, Ordo Kanoniker zu sein. Und hier haben sie die Kanoniker gewählt. Ungefähr 800 sind wir Augustiner Chorherren. Und nachher, im 12. Jahrhundert, 1128 haben sie eine Reformation hier gemacht und von dieser Zeit sind wir real Augustiner Chorherren. Warum Chor? Weil wir beten in einem Chor. Jeden Tag sind wir in einem Chor für das Gebet. Hier sind Domherren. Domherren sind bei dem Bischof, das Kapitel, aber hier sind wir Chorherren mit der Regel von Augustinus. Wenn ich 1960 eingetreten bin, waren wir 140. Jetzt, 50 Jahre später, sind wir 40. Schon zur Zeit der Reformation waren wir nur noch 7 hier.
Abt Josef, Sie richten sich nach den Ordensregeln vom heiligen Augustinus. Was bedeutet das für Sie?
Er war ein Philosoph, er war Professor. Zuerst in Rom, dann ist er nach Mailand gekommen als Rhetoriker. Das heißt, er vorbereitete die Vorräte von dem Kaiser. Und in Mailand hat er Ambrosius gehört. Ambrosius war Bischof und hat sehr gut gesprochen. Und da hat Augustinus gefunden, was er so lange gesucht hatte. Dann ist er Priester geworden. Und er wollte nicht allein leben. Mit ein paar jungen Mönchen hat er ein Kloster gegründet und da eine erste Regel geschrieben. Benediktus sagt für jede Stunde, was soll der Mönch machen? Und Augustinus sagt einfach, du musst Gott und die anderen lieben. Zum Beispiel in seiner Regel schreibt er so, zuallererst soll hier einmütig zusammenwohnen, wie ein Herz und eine Seele auf dem Weg zu Gott sein. Ein Herz und eine Seele. Das ist das Wichtigste der Regel von Augustinus. Denn, sagt er, war das nicht der entscheidende Grund, weshalb ihr euch zum gemeinsamen Leben entschlossen habt. Sie sind zusammen, um Gott zu leben und miteinander zu lieben. In jedem Moment soll ich mich fragen, liebe ich Gott, liebe ich die anderen?
Abt Josef, ich war heute Morgen bei Ihnen in der Laudes und da gibt es immer sehr lange Schweigezeiten. Heißt das, dass Ihr Chorherren euch dann in diesen Momenten genau diese Reflexion macht, wie es der heilige Augustinus vorsieht?
Ja, genau. Jeden Morgen haben wir 10 Minuten, um unsere Seele, unserem Herz zu vorbereiten. Was werde ich heute machen? Die Gefahr ist, dass wir singen, singen, singen und nachher sagen wir, was habe ich gesungen? Was habe ich an Gott gesagt? So macht wir einen Satz und dann ein kleines Schweigen. Und was habe ich gesagt? Was wird Gott zu mir sagen? Zum Beispiel, Loue le Seigneur, tous les peuples. Faites-le tous les pays. Son amour envers nous s'est montré le plus fort. Éternelle la fidélité du Seigneur. Einige Sekunde zum Denken, was habe ich gesungen? Loue le Seigneur tous les peuples. Alle Völker, Pflanzen und wenn ich weiß, dass er loue le Seigneur. So in jedem Satz der Psalmen haben wir eine Stille.
Wie sieht das konkrete Leben von den Chorherren aus, Abt Josef?
Wir leben in einem Orden und wir leben zusammen. Jeder ist verantwortlich für sein Leben. Aber zusammen müssen wir arbeiten. Aber wir sind nicht wie die Benediktiner, die fast alle in jedem Moment das Gleiche machen. Bei uns, jeder hat seine Pflicht. Einer ist verantwortlich für die Spitäle zum Beispiel oder die Altersheime. Einer ist Pfarrer, einer ist Professor, einer ist Missionär. Wir beten zusammen am Morgen, mittags und am Abend. Wir haben hier im Haus 4 Mitbrüder, die mehr als 90 Jahre alt sind. Und sie lesen noch, sie hören noch Musik. Einer ist Komponist, er ist 95 Jahre alt, er komponiert jetzt noch.
Abt Josef, der heilige Augustinus, schreibt in seinem bekannten Buch Confessions über die Zeit und die Zeitlichkeit der Menschen. Er schreibt, was ist also die Zeit? Wenn mich niemand danach fragt, weiß ich es. Wenn ich es aber einem, der mich fragt, erklären sollte, weiß ich es nicht. Wie wird jetzt die Spiritualität vom heiligen Kirchenlehrer integriert bei den Chorherren?
Ja, das ist eine schöne Frage. Augustinus hatte keine Uhr, aber er sagte, ich sage etwas, ich habe es schon gesagt. Was ist die Gegenwart? Ich sage, ich habe es schon gesagt. Die Zeit geht weiter, immer sehr schnell. So, er hat darüber geschrieben und endlich sagt er diesen Satz. Es gibt nicht nur die Vergangenheit, die Wissenheit und die Zukunft. Es gibt die Wissenheit der Vergangenheit. Es ist das Gedächtnis. Es gibt die Gegenwart der Zukunft. Es ist die Hoffnung. Und es gibt die Gegenwart der Gegenwart. Es ist die Zufriedenheit oder die Gnade. Die Zufriedenheit ist die psychologische Form und die Gnade die theologische Form. Also für Augustinus, alles ist in der Gegenwart. Was ist vergangen? Ich nehme zurück zu mir in die Gegenwart. Was ich werde machen, was die Zukunft, ich ziehe nach mir. Was ist die Gegenwart der Zukunft? Also Gedächtnis und Hoffnung sind zusammen in der Gegenwart. Also die Gegenwart ist so wichtig. Ich muss das wie ein Cadeau, sagt man auf Französisch, Präsent. Das heißt, die Gegenwart auf Französisch ist auch ein Geschenk.
Abt Josef, gibt es besondere Anlässe in der Abtei?
Also, wir haben eine Schule, ungefähr 1000 Schülerinnen und Schüler. Sie vorbereiten ihre Matura. Und einige Mitbrüder sind Lehrer und auch Direktor der Schule. Ein Anlass von jedem Tag ist die Schule. Und wir haben eine große Bibliothek, ungefähr 100.000 Bücher, große Archive, 10.000 Pergament und angeschrieben, das haben wir jetzt auf dem Internet.
Das heißt, Sie haben auch eine Internetseite?
Ja, AB St. Maurice.
Abt Josef, die Mauritiuskirche ist ja wunderschön. Können Sie kurz etwas darüber erzählen?
Die jetzige Kirche ist die 8. Kirche. Die erste war vom Ende des 4. Jahrhunderts. Die zweite Kirche, 515, die Kirche der Begründung der Abtei. Aber diese Kirche wurde durch die Sarazener zerstört. So machen sie die dritte Kirche in das Jahr 630. Diese wurde verbrannt. So um 800 machen sie eine andere Kirche. Und diese wurde vergrößert um 1150. Und darin große Felsen um das Jahr 611 gefallen. Dann machen sie die jetzige Kirche in 1614. Aber es wurde auch zerstört. Und haben wir 1949 vergrößert. Die jetzige Kirche ist die 8. Kirche hier. Die Fenster sind sehr interessant. Ein Künstler von hier hat die Geschichte des heiligen Mauritius erzählt, wie in Comics. Das heißt, am Anfang von Ägypten, wenn sie hier kommen, sie wurden hier martyrisiert und dann im Himmel gegangen. Man kann die Geschichte des heiligen Mauritius in dem Fenster lesen. Das Gaugestühl ist von 1700 und da sind wir jeden Tag für das Gebet. 29 Jahre eine Frau, neues Tauchbecken gemacht mit vielen schönen Mosaiken und auch eine Türe in uns, die erzählt die Geschichte der Martyrer dort zur Zeit. In 27 verschiedenen Inschriften hat sie die Namen von 2070 Martyrer angeschrieben.
Abt Josef, es gibt auch Ausgrabungen, wo man gemacht hat.
Man kann jetzt hier die Geschichte nicht nur in Büchern lesen, aber auch in den Steinen.
Das Gebeine vom heiligen Mauritius ist auch hier.
Ja, also die ersten Resten der Martyrer waren unter einer Kirche, diese Kirche vom 4. Jahrhundert. Aber die Gemeinde der Seligen Mauritius waren in einem Grab, separat von den anderen Mausoleum. Und dieses Mausoleum wurde verehrt mit einer neuen Kirche, mit dem Chor über dem Grab, um 800. Aber im Mittelalter sind so viele Leute hier gekommen, die Krypte war zu klein, so hat der Abt von dieser Zeit die Gemeinde des Heiligen Mauritius in einem Schrein gelegt und diesem Schrein auf dem Altar. So ist hier das Grab von 14. Jahrhundert leer, aber die Reste des Heiligen sind in einem Schrein, einem schönen Schrein von 13. Jahrhundert. Und die Gemeinde der anderen Soldaten sind auch in dem Schrein. Wir haben schöne Schreine von 13. Jahrhundert. Und diese Schreine sind verehrt. Jedem Jahr am Mauritiusfest machen wir eine Prozession in der Stadt herum, um diese Gemeinde zu verehren. Und jetzt kommen oft die Leute von Ostland, im Partikular die Christen von Ägypten. Die Schreine sind jetzt in einem Koffer, weil wir arbeiten darüber. Die Schatzkammer wird ganz renoviert. Jetzt ist es leer. Im nächsten März sind die wichtigsten Stücke der Kammer in Paris, in Louvre. Statt diese Stücke zu verstecken, hat der Direktor von Louvre mich eingeladen, diese Stücke nach Paris zu tragen. Zuerst in Notre-Dame de Paris für eine Verehrung, 2 Tage. Am 1. und 2. März sind diese Schreine in Notre-Dame de Paris mit Zelebrationen und dann von Mitte März bis Mitte Juni in Louvre-Seemar.
Abt Josef, wie sind Sie Chorherr geworden?
Persönlich wollte ich Missionar sein. Ich wollte nach dem Weißen Väter gehen. Aber sie haben sofort gesagt, ja, aber Noviziat ist nicht hier, ist in Afrika, in Nordafrika. Ich war jung, ich habe gesagt, oh nein, das ist zu schwierig für mich. Nach der Matura war ich in einer guten Schule in Aarau mit den Pferden. Und am Samstag bin ich hier angehalten und gesagt, ist es möglich, einen Monat hier leben? Ich will sehen, was ich machen soll. Und am Ende der guten Schule bin ich hier gekommen. Nach einem Monat war es gut. Ich habe gesagt, ja, ich werde 3 Monate bleiben. Ich bin 3 Monate geblieben. Nachher habe ich den Deutschland gemacht, ein Jahr. Und jetzt, mehr als 50 Jahre später, bin ich immer noch hier. Das war mein Weg. Und ich wollte in die Missionen gehen. Wir hatten in jener Zeit Missionen in Indien. Aber es war geschlossen. Kein Missionar mehr konnte dort gehen. So haben wir dort viele Priester angerufen. Jetzt sind sie mehr als 80 Priester in der Diözese, die wir dort gegründet haben. Und jetzt beginnen wir etwas in Afrika mit 4 jungen Seminaristen. Die sind hier 2 Jahre lang geblieben und sind jetzt zurück in Afrika, in Kongo, zurückgetreten und dort eine neue Gemeinschaft gegründet. Im letzten Jahr, zum Beispiel im November, war ich in Nordindien, in den Himalayenbergen, für den Geburtstag der Diözese, die wir 1972 gegründet haben. Das war so schön. Die Christen sind nicht so viele, aber sie machen das Wichtigste. Wir haben große Schulen dort gegründet. Jetzt haben sie Ärzte und Leute der Diplomatie und so weiter, der Politiker. Sie sind Buddhisten, Hinduisten geblieben, aber sie wurden durch den Christen gebildet. So machen sie das sehr gut.
Abt Josef, unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir. Ein berühmter Satz vom heiligen Augustinus. Wie sieht die Unruhe in Ihrem Kloster aus? Gibt es eine Unruhe?
Zum Beispiel, wenn wir im Gebet sind, wir sind da in Ruhe. Aber wenn wir denken, was wir machen sollen, sind wir unruhig. Und hier sind wir mehr und mehr alte Priester und so wenige junge. Einige Jungen kommen ein paar Tage, ein paar Monate. Aber man sieht, ah, es ist ja schön, es ist ja leicht, dieses Leben. Aber nach einiger Zeit sind, oh, schwierig, aber jetzt sind wir schon im Weg um 6 Uhr, kann man nicht später schlafen und so weiter. Wir sind nicht frei, keine Television, wir können nicht draußen, wie wir wollen, in den Bar gehen und so weiter. Nein, es ist ganz verschieden. Früher, wenn die Erziehung war strenger, war es leichter, in einem Kloster zu leben. Das ist eine große Frage für uns.
Welche sind die Freuden vom Kloster, von den Chorherren?
Wir sind wie eine Familie. Aber die Festen, zuerst die Festen des Herrn, der Frau Maria, sind unsere Freunde. Wenn die Schüler ihre Matura bekommen, sind wir in der Freude. Zum Beispiel gestern ist ein Mitbruder von Kongo zurückgekommen. Es war wie ein Fest, wenn gestern mein Essen da war. Ein anderer wird nach Kanada gehen, der bekommt sich von Liturgie. Wenn er zurückkommt, sagt er, ah, du bist zurück, wie geht es in Kanada? Ein anderer ist Missionär in Kasachstan, ganz speziell dort, ungefähr 30 Grad unter 0, unter 0. Und er lebt auch sehr gut.
Wie erkenne ich einen Chorherr auf der Straße?
Auf Französisch sagt man, l'habit ne fait pas le moine, die Kleider machen nicht den Mönch. Für das Gebet sind wir in Rot gekleidet. Es erinnert den Blut der Martyrer. Vom Mittelalter ist es so. Aber sonst sind wir in Schwarz gekleidet. Früher waren wir in Weiß gekleidet. Und im 17. Jahrhundert haben sie Schwarz gewählt. Das ist ein wenig schade, aber Erinnerung von dieser Zeit haben wir darüber in Weiß auf dem Sultane.
Es gibt noch eine Abtei in Martigny, dann gibt es eine weitere Abtei in Saint-Bernard. Gehören Sie zusammen?
Ja, wir sind zwei Gemeinschaften. Die beiden sind wir Augustinerchor-Ehren. Die von Groß-Saint-Bernard haben ein Haus in Martigny, aber ein Hospiz im Simplon, ein Hospiz im Groß-Saint-Bernard und einige Pfarreien. Wir kennen uns miteinander, wir treffen uns miteinander, aber wir sind separat für das Leben. Aber wir haben das gleiche Gebet. Sie sind auch Chorherren, sie beten im Chor auch. Und sie haben die Regel vom Augustinus auch. Aber die Konstitutionen sind verschieden. Sie arbeiten mehr in den Bergen.
Danke vielmals. Abt Josef, könnten Sie uns den Segen noch geben?
Ja, Segen auf Französisch sagt man Benediction. Das kommt von Lateinisch, benedicere. Also ich hoffe, dass Gott etwas Gutes über uns sagen kann. So ersegne uns der allmächtige Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Amen. Wenn der Abt Josef über den reichen, wertvollen Schatz vom Kloster erzählt, merkt man eine riesige Freude und eine Begeisterung. Und die hat er mir schenken, indem er mich durch Klosterräume und Ausgrabungsstätten geführt hat. Und so haben wir die Führung im Baptisterium angefangen gehabt. Normalerweise beendet er beim Baptisterium Klosterführungen. Und zwar aufgrund von dem, er sagt, die Menschen kommen zu uns als Touristen und gehen als Pilger weiter. Und so kann er zur Erinnerung an die Taufe immer Besucher wieder in die Neuzeit entlassen.
Noch Erwachsene wurden hier getauft. Sie kamen rückwärts ins Wasser, ganz nackt. Und dann hier wurden sie getauft im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Und ich bekehre mich. Und wo wir so gehen, nach Westen, wo kommt die Nacht? Und dann nach Osten kommt ein neuer Tag. Ja, ich will ein neuer Mann sein. So ich bekehre mich nach Osten. Darum spricht man von der Bekehrung, wenn jemand Christ wird. Sie traten rückwärts Richtung Westen und im Wasser getauft und gedreht nach Osten. Dann kamen sie raus, sie wurden in Weiß gekleidet und sie wurden an der Osternacht getauft und in Weiß gekleidet bis am nächsten Sonntag, auf Deutsch sagen sie der weiße Sonntag. und im Mittelalter haben sie gesungen Quasimodo, Tenit Infantes. Wie neue Kinder, jetzt leben sie ein neues Leben.
Auf dem Weg zur Ausgrabungsstätte sind wir dann durch die Kirche gegangen. Und man sieht, dass die Leitung vom Kollegium in der Verantwortlichkeit vom Abt und einem Klosterprior liegt. Wenn wir hören, im Hintergrund singen die Gymnasiasten mit viel Herzblut und Liebe und dirigieren dort ein Augustiner Chorherr. Und so kommen wir bei dieser imposanten, unterdachten Ausgrabungsstätte an und der Abt Josef weiss darüber viel Bescheid.
Hier sind wir zur Zeit der Römer. Dieser Bogen hieß vom 1. Jahrhundert. Wahrscheinlich ist das Eintritt der Gärten, wo die Römer eine Quelle verwerten. Es war ein religiöser Ort. Dann ein Jahrhundert nach dem Martyrium ist hier der Bischof Theodoros gekommen. Er kommt mit den Gebeinen der Soldaten und er findet einen Friedhof in der Zeit der Römer. Und er wird diesen Friedhof verlängert, verbreiten und eine erste Kirche machen. Wir gehen jetzt diese Kirche zu sehen. Nach rechts die Kirche vom 4. Jahrhundert und nach links die Kirche vom 7. Jahrhundert. Diese Kirche vom 4. Jahrhundert war schon lang, 25 Meter lang. Das heißt, es gab schon ziemlich viele Christen hier. Und hier unter dem Boden dieser Kirche können Sie die Sarkophagen der Martyrer sehen. Und da links in dem Quadrat der römische Friedhof. Und Marius selbst war in einer Mausoleum dort. Das werden wir nachher sehen. Um das Jahr 611 ein großer Stein und Felsen ist über die Kirche gefallen und ganz zerstört. Und das war alles verlassen. Voll mit Erde und Sand. Hier waren ein paar Tannenbäume. Und diese letzten 20 Jahre haben wir diese Bäume weggenommen und diese Gräber von der Zeit der Römer. Und man sieht da die Kirche hier rum mit dem Chor hier, 380. Wenn das römische Reich gefallen ist, kommen hier die Burgunden, Sigismund macht eine Bekehrung, er will hier ein Kloster bauen, aber diesen Chor ist zu klein, so über diesen Chor macht er einen zweiten Chor und dann hat man begonnen mit dem Laus Perennis, das ewige Gebet. Die Menschen haben Tag und Nacht gebetet. Und hier haben sie begonnen mit dem Psalmen. Laudate Dominum omnes gentes, laudate omnes populi, quoniam confirmata super nos misericordia eius. Et veritas Domini benet in aeternum und so weiter. Das ist von dieser Zeit. Wir sind da am Anfang des 6. Jahrhunderts. Aber diese Kirche wurde zerstört, so machen sie eine dritte Kirche. Das ist 630. Man kann hier die Apsis dieser Kirche da, und sie wurde verbreitet. Die Basis dieser Kirche ist die jetzige Basis des Klosters. Diese Kirche wurde zerstört, machen sie eine vierte Kirche über dem Grab von Mauritius an der anderen Seite. Da hat man eine Kirche nach Westen gebaut und dann im Mittelalter den Glockenturm hier gebaut und die romanische Kirche dort. Und diese Kirche von der romanischen Zeit wurde ganz zerstört in 611. Voilà, das Mauritius-Grab vom 4. Jahrhundert. Um das Jahr 800 machen sie eine neue Kirche mit der Apsis über dem Grab. Diese Apsis ist von 800, von der Zeit des Kalten Großen. Aber das Grab ist leer, weil in 1225 hat der Abt Nantelmus die Beine in einem Schrein genäht und diesem Schrein unten ein paar oben.
Danke vielmals. Durch die archäologischen Funde erscheint das Kloster in einem neuen Licht. Das Gelände war im Frühmittelalter viel grösser, als man vermutet hat. Es könnte sein, dass es als Grabstätte für die Könige dient hat. Im Rahmen von einem Interview bestätigt das die Verantwortliche für die archäologischen Funde, Frau Dr. Alessandra Antonini.
Das sprengt tatsächlich den Rahmen, den man bis jetzt kannte. Jetzt mit diesen zwei großen Gebäuden, die entdeckt wurden, erscheint es wie ein Kathedralsitz, wie ein Bischofssitz mit zwei Kirchen und einer dritten Kirche, die ich noch nicht erwähnt habe, das Baptisterium. Also das, was wir üblicherweise im Zusammenhang mit einer Kathedrale haben, haben wir jetzt bei einem Kloster. Also zwei Kirchen, eine dritte, die das Baptisterium wäre, dann ein Residenzbau und dann mehrere Gänge, die diese einzelnen Gebäude verbinden. Und das ist eigentlich einzigartig für die Schweiz sowieso, aber auch in Europa, dass man das im Zusammenhang mit einem Kloster nachweisen kann.
Laudate Dominum des Ventes, laudate omnes populi, quoniam confirmata est super nos misericordia eius, et veritas Domini benet in aeternum.
Wie süß der Abt Josef eingangs gesagt hat, hat die Abtei eine lange, bewegende Geschichte hinter sich. Und so feiert im Jahr 2015 die Abtei das 1500-jährige Bestehen. Bereits am 22. September 2014 wird das Jubiläum mit einem Festtagsgottesdienst eröffnet werden. Und so hat man diverse Initiativen unternommen, dass im Jubiläumsjahr unser Papst Franziskus nach Semmeris kommt. Das hat sowohl der Abt Josef bestätigt, wie auch im Rahmen von einem Interview der Westschweizer Bischof Charles Mochero. Und so haben wir eine Komposition vom über 95-jährigen Augustiner Chorherr Marius Basquier gehört. Und wie wir hören, sind die Kompositionen mit viel Herz, ganz im Sinn vom Ordensvater, dem heiligen Augustinus, wo sagt im berühmten Satz: Unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir. Wer war der Ortsvater? Das hören wir jetzt aus dem Auszug vom Kalenderblatt von Radio Maria Österreich.
Der große Kirchenlehrer gehörte zeitlich noch der Spätantike an. Augustinus war der größte Philosoph der Alten, der genialste und einflussreichste Theologe der Kirche, der Doctor Gratia, das heißt Gnadenlehrer, das Genie des Herzens, der größte unter den vier großen abendländischen Kirchenvätern. Augustinus, der mit Familiennamen Aurelius hieß, war ein afrikanischer Römer, dessen Muttersprache Lateinisch war. Sein Vater Patricius bekehrte sich erst kurz vor seinem Tode zum Christentum. Seine Mutter, die heilige Monika, war Christin. Über sein Leben hat der Heilige uns in seinen berühmten Bekenntnissen, den Confessiones, Rechenschaft gegeben. Die Mutter unterwies den Knaben von klein auf in der christlichen Lehre. Die Taufe hat er erst sehr viel später als reifer Mann empfangen. Sie war mehrmals aufgeschoben worden. Patricius ließ den begabtesten seiner Söhne um den Preis großer Opfer eine Erziehung zuteil werden, die ihm später die Laufbahn des Lehramtes oder der Rechtsanwaltschaft und damit Glanz und Reichtum ermöglichen sollte. Die Grundschule besuchte er in seiner Geburtsstadt, die höhere Schule in Madaura, sein Studium, das er mit 16 Jahren aus Geldmangel unterbrechen musste, wie er erzählt, beendete er in Karthago, der größten Stadt des damaligen römischen Afrika. Er empfing eine durch und durch aufs Literarische ausgerichtete lateinische Bildung. Seine leidenschaftliche Schönheitsliebe und sein ungezügeltes Temperament trieben ihn in diesen Jahren mancherlei Ausschweifungen entgegen, dem Besuch von Theater- und Zirkusspielen der sogenannten Liebe und anderem. In seinen Bekenntnissen geißelte er selbst aufs Härteste sein damaliges, dem sinnlichen Genuss zugewandtes Leben. Schon um 375 wurde er in Karthago Lehrer der Rhetorik und machte bald von sich reden. Seit seinem 18. Lebensjahr lebte er in wilder Ehe mit einer Frau, die ihm einen Sohn gebar, dem er den frommen Namen Adeodatus, der von Gott gegebene, gab. 383 siedelte Augustinus heimlich und gegen den Willen seiner inzwischen verwitweten Mutter nach Rom über. Monika war ihrem Sohn nach Rom gefolgt. 384 zogen beide nach Mailand. Doch in Mailand geschah nun die große Wende. Er las Plato. Die Gedanken über die Unsterblichkeit der Seele und das Gericht, überhaupt über die Fortdauer nach dem Tode und das Jenseits, ergriffen ihn tief. Die Entdeckung der übersinnlichen Welt und ihrer imminenten Realität machte seine früheren materialistischen Abirrungen zunichte. Jedoch noch wesentlicher als die Lektüre Plato wurde für ihn seine Begegnung mit dem heiligen Ambrosius, damals Bischof von Mailand. Augustinus begann die Predigten des großen Lehrers der Kirche zu besuchen, die sogleich wegen ihrer schönen Form großen Eindruck auf ihn machten. Er schreibt darüber: »Allmählich kamen mit den Worten auch die Sachen, die ich vernachlässigte, in meinen Geist, und während ich darauf aufmerkte, wie beredt er sprach, prägte sich mir auch ein, wie wahr er sprach. Auch die bisher von ihm wegen ihrer Alltagssprache verachtete Bibel erschloss sich ihm jetzt allmählich. Er begann sie zu lesen und zu erforschen, und zwar nicht mehr wie ein Stück Literatur, sondern nach ihrem Gehalt. Jedoch immer noch sträubte sich in Augustinus alles gegen seine Unterwerfung, noch quälten ihn schwere innere Kämpfe. Da lernte er die Briefe des heiligen Paulus kennen. Er erfuhr durch Pontianus, einen hochgestellten Christen, von Antonius dem Großen und dessen Mönchen. Ja, dieser erzählte ihm von seiner eigenen Erschütterung durch die Bekehrung zweier Freunde zum Mönchtum. »Ich musste mich vergleichen mit diesen Männern, die in heilsam heiliger Glut sich ganz dir, o Gott, hingegeben haben, dass du sie heiltest. Und je glühender ich sie liebte, desto grimmiger musste ich mich hassen«, schreibt er von ihnen. Schließlich gab ein von ihm selbst geschildertes Erlebnis den letzten Anstoß zur Entscheidung. Er meditierte im Garten seines Hauses in Mailand in der Nähe seines Freundes Alypios. Da hörte er plötzlich die Stimme eines Kindes, die zu singen schien: »Tolle, lege, nimm und lies«. Augustinus schlug das Buch des heiligen Paulus auf, das er zu dieser Zeit immer bei sich trug und das vor ihm auf dem Tische lag, und stieß auf die Stelle im Römerbrief 13,13. »Nicht in Schmausereien und Trinkgelagen, nicht in Ausschweifungen, nicht in Zank und Streit sucht euer Heil, sondern zieht an den Herrn Jesus Christus und pflegt das Fleisch nicht zur Erregung eurer Gelüste.« Die Gnade traf ihn, eine Erleuchtung überkam ihn, die Entscheidung war gefallen. Sie hieß: ein neues Leben beginnen, in die Kirche eintreten und auf die Welt verzichten. Am Ostersamstag 387 empfing Augustinus nebst seinem Sohne und seinem Freund Alypius aus der Hand des heiligen Ambrosius in Mailand die Taufe. Ruhig geworden, verfasste er nun seine philosophischen Dialoge und führte jenes Leben der Einkehr, des Gebetes und des Studiums, in dem er hinfort sein Ideal sah. Seine Mutter Monika starb plötzlich in Ostia in dem Augenblick, als Augustinus sich mit ihr nach Afrika einschiffen wollte. Er brachte noch ein Jahr in Rom zu, dann begab er sich nach Tagaste, verkaufte seinen väterlichen Besitz und verteilte das Geld an die Armen, versammelte seine treuesten Freunde um sich und baute eine Art Klostergemeinschaft auf, in denen er den Rest seiner Tage zu verbringen hoffte. Diese glückliche Zeit dauerte indessen kaum 3 Jahre. Der greise Bischof Valerius von Hippo war auf den Gottesmann aufmerksam geworden. Er entriss ihn der Stille und erteilte ihm trotz seines Widerstrebens die Priesterweihe. 392 trat Augustinus seine Tätigkeit als Prediger an. 5 Jahre später wurde er zum Hilfsbischof des Valerius und 396 zu dessen Nachfolger erhoben. Fast 40 Jahre bleibt er an der Kirche von Hippo Regius gebunden. Eifrig und liebevoll war er tätig für die Gemeinde. Mit der ganzen Hingabe seines Herzens übte er den geistlichen Beruf aus. Im Kontakt mit dem Volksglauben lernte er jetzt die verschiedenen Formen der Frömmigkeit wie Märtyrerkult, Reliquienverehrung und Wunder verstehen, an denen sich die Ansprüche seiner reinen, aber stolzen Philosophie früher gestoßen hatten. Er begründete in seinem Haus eine Art klösterlich-kanonisches Zusammenleben von Priestern als Zentrum der Betrachtung und des Apostolats, woraus sich später die Augustiner Chorherren und Augustiner Eremiten entwickelten. Er verfasste eine Menge von Schriften, denn mehr noch als das Heidentum machten dem Bischof die Sekten und Ketzer zu schaffen, gegen die er schrieb und predigte. Da waren neben den Manichäern die Pelagianer und die Semipelagianer, die Arianer, die Donatisten und andere Irrlehrer, die das Volk an sich zu ziehen versuchten. Augustinus wirkte als der größte Prediger der abendländischen Kirche, als Kämpfer für den rechten Glauben, als der durch seine Schriften die ganze christliche Welt des Westens erfassende bischöfliche Seelsorger. Er hielt Synoden ab, stand mit allen bedeutenden Männern seiner Zeit in Briefwechsel, leitete die katechetische Unterweisung der Bekehrten, kümmerte sich um karitative Werke, verteidigte Arme und unterdrückte gegen die Obrigkeit, setzte sich für Schuldige ein, verwaltete das Kirchengut. Er musste Recht sprechen, Reisen unternehmen, Verhandlungen und Dispute führen und vieles mehr, so dass, wie es seinen Briefen hervorgeht, das Gewicht seines Amtes ihn fast erdrückte. Augustinus wird meist so dargestellt mit einem wasserschöpfenden Kind aufgrund einer Legende oder mit einem pfeildurchbohrten Herzen, was auf die Stelle aus seinen Bekenntnissen zurückgeht: Du hast unser Herz mit deiner Liebe getroffen, und wie Pfeile, die im Herzen haften, tragen wir deine Worte in uns. Einst, so erzählt eine schöne tiefsinnige Legende, ging Augustinus am Gestade des Meeres auf und nieder und dachte nach, wie er das Wesen Gottes fassen könne. Da fand er ein Kind am Ufer, das schöpfte Wasser aus dem Meer mit einer Muschel und goss es in eine kleine Sandgrube, die es gegraben hatte. »Was tust du da?« fragte Augustinus. »Ich schöpfe das Meer aus«, sagte das Kind ganz ernsthaft und in seinem Tun vertieft. »Und meinst du, es wird dir gelingen?« fragte der Weise lächelnd. »Eher gewiss, als es dir gelingen wird, das Wesen Gottes zu erfassen«, gab das Kind zur Antwort und verschwand. Gott liebt jeden Einzelnen von uns so, als gäbe es außer uns niemanden, dem er seine Liebe schenken könnte.
Und so wirken die Augustiner Chorherren ganz im Geist von ihrem Ordensvater mit dem Auftrag, leben alle zusammen wie ein Herz und eine Seele auf dem Weg zu Gott. Und da, wo im Chorgestühl in Rot gebettet wird, weil so viel Blut geflossen ist, das ist die Abtei in Semmoris. Und vielleicht möchten Sie jetzt einmal, wenn Sie ins Wallis fahren, die wunderbare Abtei von der Augustiner Chorherren besuchen. Und da gibt es übrigens eine ganz imposante Felsenkirche, die auf einer Anhöhe von 100 Metern in Felsen gebaut worden ist, wo sie auf einem steilen Kreuzweg ankommen. Und vielleicht möchten sie auch an dem sicher unvergesslichen 1500-jährigen Bestehen von dieser Abtei teilhaben. Mit dem Eröffnungsgottesdienst am 22. September 2014. So möchte ich den Beitrag über die Abtei in Semmoris beenden. Und es war schön, dass Sie etwas darüber haben erfahren wollten. Und so verabschiede ich mich, Andrea Marti, bei Ihnen allen. Und da wünsche ich Ihnen viel Freude und viel Ruhe in Ihrem Herzen.